Dass jemand überwachen könnte, was wir auf unserem Smartphone machen, das ist eine ganz schön beängstigende Vorstellung. Bei Netzpolitik.org geht es dann ganz oft um sogenannte Staatstrojaner, also wenn Polizeien, Geheimdienste und andere staatliche Stellen unsere Geräte anzapfen. Aber für rund 50 Euro im Monat bieten Anbieter wie M-Spy Überwachungswerkzeuge für alle an. Offiziell richtet sich die Späh-Software an besorgte Eltern, die damit das digitale Leben ihrer Kinder kontrollieren wollen. Aber ein großes Leak aus dem Kundensupport-System zeigt, viele haben es nicht auf ihren Nachwuchs, sondern auf ihre Partnerinnen abgesehen und wollen heimlich mitlesen, wem die Nachrichten schreiben. Doch kann das legal sein? Und was kann man aus diesen Daten sonst noch lernen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden KollegInnen, die seit Monaten in einem riesigen Datenberg herumgewühlt haben, Chris Köver und Martin Schwarzbeck. Mein Name ist Anna Biselli und ihr hört Off On, der Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record, bei der wir euch mitnehmen hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Hallo Chris, hallo Martin.
Hallo.
Hallo.
Genau, wenn man unsere Berichterstattung verfolgt, dann ist einem der Name M-Spy vielleicht schon ein paar Mal untergekommen. Denn wir haben immer wieder über sogenannte Stalkerware berichtet. Aber könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist dieses M-Spy überhaupt und was wissen wir darüber?
Das ist eine App, mit der man fremde Telefone überwachen kann. Davon gibt es inzwischen richtig viele. M-Spy ist eine der ältesten, seit 10 Jahren am Markt. Und wenn man das nutzen möchte, braucht man Zugriff auf das Telefon und, wenn es geschützt ist, auch das Passwort dazu. Und wenn man das hat, kann man aber unglaublich viel sehen, was so auf diesem Telefon passiert. Da gibt es dann Mails, Chats, Bilder, Videos, Anrufliste, installierte Apps, Kalendereinträge, Browserverlauf, sogar Tastenanschläge, also letztlich auch die Passwörter, die man eintippt. Angeblich lassen sich sogar Kamera und Mikrofon darüber fernsteuern. Also es ist eine unglaublich invasive Art der Überwachung möglich damit. M-Spy sagt, das ist für Eltern, die ihre Kinder überwachen wollen. Das ist kein schöner Einsatzzweck, aber in Deutschland in bestimmten Fällen erlaubt. Was wir jetzt im Leak viel gesehen haben, ist, die App wird von Kundinnen eingesetzt, um heimlich Partnerinnen auszuspähen. Und das ist ganz klar nicht erlaubt. Das kann sogar mehrere Straftaten können da zusammenkommen. Und der Kundendienst der App hilft ganz engagiert den Menschen bei der Überwachung. Selbst wenn klar ist, dass die illegal stattfinden soll.
Okay, aber bevor wir zu den ganzen rechtlichen Fragen kommen, gehen wir noch mal kurz zu dem Unternehmen. Was ist das für eine Firma? Also welche Firmen stellen solche Software her?
Also ich glaube, was man schon mal ganz sicher sagen kann, ist, dass es eine Firma ist, die ein sehr großes Interesse daran hat, dass man nicht weiß, was sie für eine Firma ist, oder dass man überhaupt gar nicht versteht, gar nicht herausfinden kann, wer in Wirklichkeit hinter der App steht. Es gibt eine Adresse, die steht auf der Webseite von M-Spy. Das ist eine Adresse in Prag, also in der EU, was uns erstmal ziemlich überrascht hat. Und wenn man dann aber da nachschaut, merkt man ziemlich schnell, das ist eine Briefkastenadresse. Das ist vielleicht die Anlaufstelle, wo Leute dann ihre Beschwerden hinschicken können. Das ist eine Stelle, die App, wo M-Spy dann eben sagen kann, auch wenn es zu Datenschutzverstößen kommt, wir haben eine Ansprechperson in der EU. Aber das ist nicht das, wo die App gemacht wird. Und wer da wirklich dahinter steht, ist immer noch sehr undurchsichtig. Es gab lange ein Unternehmen, das war auf den Seychellen registriert. Dann gab es einen vermeintlichen Gründer, der da rumschwirrte. Der sollte mal, hieß es, er ist britischer Staatsbürger, dann sollte er russischer Staatsbürger sein. Das war alles nicht so richtig klar. Und jetzt seit neuestem, das haben wir bei der Recherche gesehen, gibt es eine Holding, die ist in den Arabischen Emiraten registriert. Und hat das Unternehmen oder soll seit vergangenem Jahr das Unternehmen übernommen haben. Wir konnten sehen, dass sie auch das Patent oder die Markenrechte haben auf M-Spy. Aber irgendwie ist klar, dass auch dieses Unternehmen, das wirkt sehr vorgeschoben. Und es gab schon länger Anzeichen dafür, dass das Unternehmen eigentlich in der Ukraine sitzt, aber wirklich belegbar war das nicht. Und jetzt durch den Leak und durch die Nachrichten im Leak ist zum ersten Mal eigentlich jetzt zumindest nochmal weitere sehr starke Hinweise auf dieses Unternehmen sind zutage getreten, weil in dem Leak auch Personen drin waren, die mit bestimmten E-Mail-Adressen versehen waren und die im Kundensupport von mSpire arbeiten. Und die E-Mail-Adressen, die diese Personen hatten, die deuten alle zu einem Unternehmen, das heißt Brainstack. Die sitzen in der Ukraine, in Kiew. Und vieles deutet darauf hin, dass das eigentliche Unternehmen hinter mSpire ist.
Okay, aber jetzt hast du ziemlich viele Schichten irgendwie quasi genannt. Wenn ich jetzt in Deutschland nach einer Firma recherchiere, dann weiß ich, okay, ich gehe irgendwie zum Handelsregister. Wie macht man das denn, wenn ein Unternehmen jetzt offensichtlich nicht in Berlin oder in Frankfurt sitzt?
Ja, wird sehr viel schwieriger. Das sind ja auch die Gründe, warum diese Unternehmen dann oft eben an Orten wie den Seychellen registriert sind oder in diesem Fall in den Emiraten. Da war es wohl so, wir haben die Recherche ja gemeinsam mit Kolleginnen vom SWR gemacht. Die haben auch einen großen Teil dieser Firmenhintergrundrecherche gemacht in den das, was man eben in Handelsregistern rausfinden konnte. Und in den Emiraten kann man nicht besonders viel rausfinden zu einem Unternehmen, das dort registriert ist. Man sieht, wer dort als Geschäftsführung eingetragen ist. Das war in diesem Fall auch so. Das ist auch eine Person aus der Ukraine. Die hat auch ein LinkedIn-Profil, die hat einen Facebook-Account. Als dann der SWR aber versucht hat, bei dieser Person anzurufen, und der SWR hat dann festgestellt über eine Bildersuche, dass diese Person gleichzeitig auch als Zahnärztin arbeitet in der Ukraine, und hat dann dort in dieser Praxis angerufen, hatte die Person am Telefon, und die wollte dann aber nicht über mSpire sprechen.
Okay, aber es war immerhin schon mal eine echte Person.
Anscheinend gibt es eine echte Person. Die Frage ist, welche Funktion die in diesem Netzwerk aus Firmen erfüllt. Laut der Webseite dieser Virtuoso Holding, heißt das Unternehmen, hat das Unternehmen hat mSpire und eine weitere App im Portfolio, und sonst kann man nicht viel darüber rausfinden, was die eigentlich so machen.
Okay, so, und dieser Datensatz. Also genau, wir haben ja vorher schon irgendwie einige Sachen über mSpire veröffentlicht, und jetzt kam dieser Datensatz. Wo ist der Datensatz denn vom Laster gefallen?
Also wo der genau herkommt, ist nicht ganz so klar. Ich kann sagen, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, das weiß ich noch sehr genau. Das war durch eine Veröffentlichung von TechCrunch. Da hat ein Kollege, Zach Whitaker, über die Nachrichten aus diesem Datensatz berichtet. Und ich fand das total spannend, weil wir immer wieder über Stalkerware, über diese Spionage-Apps geschrieben haben. Und offensichtlich war da ein gigantischer Datensatz öffentlich geworden. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, dann angefangen nachzuschauen, gemerkt habe, okay, die Daten stehen ja offen im Internet. Das heißt ja, da könnten wir ja auch mal reinschauen. Und dann ziemlich schnell auch gedacht habe, dann sollten wir das wohl auch mal tun. Die Daten sind veröffentlicht worden auf einer Seite, die heißt DDoS Secrets. Da werden alle möglichen Daten hochgeladen, so ein bisschen nach dem Vorbild von WikiLeaks. Und den Datensatz dorthin übergeben, das weiß man auch, hat eine Schweizer Hackerin, die heißt Maya Arson Cramieu. Und sie sagt, dass ihr diese Daten zugespielt worden sind. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wer die Daten gehackt hat oder auf anderen Wegen, wie die Daten zu Maya gelangt sind. Und ab da lässt sich der Weg rekonstruieren.
Okay, und wenn man so Daten hat, die irgendwo im Internet auftauchen, wie seid ihr denn dazu gekommen, den Daten zu glauben? Also das sollten ja dann so aus einem Kundensupport-System Daten sein, wo dann zum Beispiel Leute sagen so, hey, meine App funktioniert nicht richtig oder weiß ich nicht, ich will mein Abo kündigen. Aber warum waren die für euch so glaubwürdig, dass ihr da richtig viel Arbeit reingesteckt habt?
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich geguckt, wen finden wir denn in den Daten, und der Plan war ja von vornherein zu schauen, können wir mit Leuten sprechen. Und wir haben dann angefangen, mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Also da waren ja sehr viele E-Mail-Adressen drin, teilweise auch Telefonnummern, die die Leute hinterlegt hatten. Wir hatten teilweise Anfragen von Ermittlungsbehörden hier aus Deutschland, wo auch Nummern drin waren. Und wir haben dann angefangen, die Leute anzuschreiben, anzurufen, und haben dann zumindest durch diese Stichproben ziemlich schnell festgestellt, ja, die Leute gibt es, die gehen auch ans Telefon und die sagen uns auch, dass sie tatsächlich diese Anzeigen gestellt haben oder dass sie eben tatsächlich mit dem Kundensupport in Kontakt waren. Und darüber haben wir dann sozusagen verifiziert, dass die Daten tatsächlich echt sind und nicht einfach sich irgendjemand was ausgedacht hat und dann ins Internet gestellt hat.
Ich glaube, so eine der zentralen Fragen war ja so, okay, M-Spy bewirbt sich ja mittlerweile zumindest selber als so Elternüberwachungssoftware. Nachdem ihr in diese Daten und diese Nachrichten reingeschaut habt, ist das irgendwie glaubwürdig?
Da steht M-Spy ja nicht alleine da. Es gibt ja, wie gesagt, ganz viele von solchen Apps und die haben sich anfangs eigentlich alle als Partnerüberwachungs-Apps beworben. Und dann gab es so eine Zeit, kurz nachdem einige Macher von so Apps auch festgenommen wurden, zum Beispiel in den USA und Australien, dass so eine Marketingwende eingeleitet wurde. Dass die dann alle mehr darauf gezielt haben oder darauf gezeigt haben, ja, wir sind ein legales Überwachungsinstrument für Eltern oder für Menschen, die damit einverstanden sind und sich damit wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen aus der juristischen Schusslinie haben nehmen wollen. Bei M-Spy ist es heute auch so, die geben sich als Überwachungs-App für Familien so vorne rum, auf der Website zum Beispiel. Aber wir haben probeweise mal so einen Bestellprozess angefangen und dann abgebrochen. Und zu der E-Mail-Adresse, die wir da angegeben haben, kamen dann auch E-Mails, in denen ganz klar für einen Einsatz aus Eifersucht geworben wird. Also eher nicht glaubwürdig.
Okay, du hast schon gesagt, das ist irgendwie dann in den meisten Fällen, wenn das heimlich passiert, illegal. Ich meine, ja, so kann ich mir vorstellen, wenn man sich das so anguckt, kann ja nicht legal sein, aber wissen wir, gegen welche Gesetze man dann als Person, die eine andere Person überwacht, jetzt eigentlich verstößt? Also was macht man sich da strafbar?
Ja, das haben wir recherchiert. Es geht los mit dem Ausspähen von Daten. Das ist, wenn man sich zu einem geschützten Gerät Zugang verschafft. Also passwortgeschütztes Telefon, man geht da ran, dann ist man schon mal bei Ausspähen von Daten. Außerdem kann das Ganze als Stalking strafbar sein. Und wenn sowas dazu kommt, wie wenn das Mikrofon oder die Kamera wird aktiviert, dann haben wir noch Straftatbestände wie Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Ein Anwalt, den wir dazu gesprochen haben, sagte, da kann man mit bis zu 3 Jahren Haft rechnen. Und die M-Spy-Mitarbeiter, die bei dieser Überwachung helfen, sind theoretisch mit 2/3 der Hauptstrafe strafbar.
Okay, aber ihr habt ja jetzt in diesen Nachrichten an den Kundensupport gelesen. Ist das den Leuten klar, dass sie sich da strafbar machen und dass sie dafür, sag mal, im schlimmsten Fall potenziell im Knast landen können?
Wir können das nicht so eindeutig beantworten, weil wir am Ende mit keinem Täter gesprochen haben, der das Ganze wirklich illegal einsetzt. Wir hatten einen zumindest mal am Telefon, aber der wollte dann nicht mit uns sprechen. Also, aber man kann vermuten, dass sie wissen, was sie tun. Wir werden ja regelmäßig von M-Spy auch auf die Nutzungsbedingungen hingewiesen. Gerade wenn sie sagen, ich will mir irgendwas Illegales vor, dann schickt M-Spy eben den erstmal die Nutzungsbedingungen. Da steht dann drin, darfst du nur gegen Kinder oder in Einvernehmlichkeit anwenden. Aber danach wird dann trotzdem helfen, die trotzdem weiter. Also da könnte man schon mal von ausgehen, dass die Menschen wissen, dass das nicht ganz sauber ist, was sie tun. Und wir haben mindestens einen gefunden, wo ganz klar war, dass ihm egal ist, dass er da Straftaten begeht. Er hat erst geschrieben, er habe ein Abo gebucht, sei sich aber unsicher, ob das denn legal sei, mit M-Spy heimlich seine Frau zu überwachen. Dann ein bisschen später schreibt er noch, er hat jetzt rausgekriegt, dass das illegal ist und will bitte kündigen. Und bis dann M-Spy reagiert mit, wir können zwar nicht kündigen, aber sie können das Abo erstmal stilllegen, dann ist er schon total hooked und schreibt, nein, nein, nicht stilllegen, nicht einfrieren, ich möchte das weiter benutzen.
Okay, ihr habt gesehen, dass es den Leuten teilweise egal zu sein scheint, aber warum kann man das überhaupt noch kaufen? Also wenn es schon, ne, klar, man kann dann Werbung als Kinderüberwachungs-App machen, aber warum ist denn das noch verfügbar als Produkt?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwer nachvollziehbar. Ich weiß noch, dass ich schon bei den allerersten Berichten, als wir über Stalkerware geschrieben haben, zu dem Thema, dass mich das total erstaunt hat, dass da eigentlich nicht sein kann, dass man diese Dinge einfach weiterhin ganz legal verkaufen kann. Aber es gibt tatsächlich ein großes Problem in dem Zusammenhang. weil die App ist ja vordergründig erstmal für etwas, das in Deutschland nicht verboten ist. Ja, es gibt dieses Szenario, dass Eltern eben die Kinder, für die sie erziehungsberechtigt sind, mit solchen Apps überwachen dürfen und dass sie sich dabei nicht strafbar machen. Da geht es teilweise ein bisschen um das Alter und gerade bei jüngeren Kindern ist es wahrscheinlich wird zumindest aus rechtlichen Gründen gesagt, dass es dann irgendwie eher möglich ist als bei Älteren. Aber erstmal ist es ein Anwendungsfall, der nicht klar illegal ist. So, das heißt, die App ist offiziell erstmal für einen legalen Zweck und M-Spy kann dann sagen, ja, klar, missbrauchen das einzelne Kundin von uns, aber das ist ja nicht unsere Schuld. Also wir haben denen ja gesagt, dass es eben die AGBs gibt. Da steht ganz klar drin, ihr dürft das nicht ohne Zustimmung gegen andere Erwachsene einsetzen. Oder teilweise steht auch drin, informiert euch einfach zur Rechtslage in eurem Land. Das ist komplex. Wir können euch da gar nicht im Einzelnen sagen, wie die Rechtslage da ist. Aber ihr seid da selber für verantwortlich. Und schiebt da irgendwie so die Verantwortung zu den Leuten, die es eben einsetzen. Und ja, und bei Straftaten, hatte Martin ja schon gesagt, kann man dann eben höchstens vielleicht einen einzelnen Support-Mitarbeiter belangen, der dann aktiv dabei mitgeholfen hat, eine Person zu unterstützen, die vorher gesagt hat, ganz klar, ich möchte heimlich eine Partnerin ausspähen, also ganz klar gemacht hat, dass sie es eben illegal einsetzen will. Da ist es dann vielleicht Beihilfe, aber man kommt an das Unternehmen selber nicht dran damit. Ja. Es gibt eine Rechtsgrundlage in Deutschland, also die Bundesnetzagentur kann Geräte verbieten, die sich dazu eignen, heimlich Bild und Ton aufzuzeichnen. Das wird dann als Abhöranlage gewertet und ja, das sind dann diese Smartwatches, Puppen, das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, dass die Bundesnetzagentur dann einfach die verboten hat und die mussten dann in Deutschland vom Markt genommen werden, teilweise sogar vernichtet werden. Aber das Problem ist, dieses Gesetz bezieht sich nur auf Hardware, nicht auf Apps. Und das ist eine Gesetzeslücke und das ist etwas, wo man ja gut nachjustieren könnte und das vielleicht auch tun sollte, wenn man möchte, dass solche Apps sich eben nicht mehr so leicht und so frei verkaufen lassen.
Okay, und müssen eigentlich die, ich sag mal, Täter, also das heißt die Leute, die heimlich Leute mit dem Zeug überwachen, müssen die irgendwas fürchten? Ihr meintet ja schon, ihr habt auch so Ermittlungsbehördenanfragen in den Daten gefunden. Passiert da irgendwas, wenn die sagen, hier, wir haben hier ein Opfer von irgendwie, weiß ich nicht, Stalking oder heimlicher Überwachung? Führt das zu was?
Also wir haben auf jeden Fall gesehen, dass in den Anfragen an den M-Spy Kundensupport auch ja, recht viele, also mehr als ein Dutzend Anfragen von Ermittlungsbehörden aus Deutschland waren. Und da ging es nicht in allen Fällen um das Ausspähen von Daten, aber ich glaube mindestens 6 Fällen, über die hatten wir auch geschrieben, war das der Fall. Das heißt, wir haben schon gesehen, dass es Fälle gibt, wo offensichtlich Betroffene zur Polizei gegangen sind, Anzeige erstattet haben und die Behörden das auch ernst genommen haben und dann zumindest Ermittlungen eingeleitet haben. Wohin die geführt haben, wissen wir dann natürlich nicht. Aber Martin meinte ja schon, erstmal ist die Strafbarkeit klar, wenn nachgewiesen werden kann, dass Leute das tatsächlich gemacht haben.
Und wir haben aus den Ermittlungsunterlagen auch mitgekriegt, dass der Nachweis einfach super schwierig ist. Also oft können die Leute einfach gar nicht beweisen, dass sie das M-Spy auf dem Telefon hatten.
Genau, das ist die andere Seite. Das macht es sehr schwierig. Also wir haben einerseits, wir hatten auch dann mit Fachleuten, mit Expertinnen auch für digitale Gewalt gesprochen, auch aus den Beratungsstellen. Und es ist schon oft so, dass es gibt mehrere Hürden, um überhaupt Anzeige zu erstatten. Ich muss ja überhaupt erstmal mitbekommen, ich habe so eine App auf dem Telefon. Die App ist ja dafür designt, sich zu verstecken. Ich soll die nicht sehen. Das heißt, im Zweifelsfall bekomme ich gar nicht mit, dass ich überwacht worden bin. Wenn ich aber diese Hürde dann genommen hätte und ich würde mitbekommen oder ich hätte zumindest sehr den Eindruck, ich werde überwacht und ich... Dann ist ja nochmal die Hürde, ich muss zur Polizei gehen. Betroffene müssten dann eben nicht nur Anzeige erstatten, sondern sehr wahrscheinlich auch Geräte erstmal bei der Polizei abgeben, dass die nochmal forensisch untersucht werden können. Viele wollen das nicht aus guten Gründen. Und also es gibt mehrere Schritte und mehrere Hürden, die dafür sorgen, dass es eben in vielen Fällen gar nicht erst zu Anzeigen kommt. Aber in einigen ist es zu Anzeigen gekommen, wie wir gesehen haben.
Okay, aber wie kriege ich denn dann raus, wenn du sagst, es ist schwierig festzustellen, dass da Emsbay auf dem Gerät ist? Was können denn jetzt Leute, die sagen so, ui, vielleicht habe ich auch Angst, dass mein Ex oder mein aktueller Partnermensch irgendwie mir da so ein Kram aufs Handy gespielt hat. Was mache ich denn dann? Muss ich dann einfach Angst haben und hoffen, weil sie nicht mir ein neues Gerät kaufen?
Es gibt ein paar Wege, wie man das rausfinden kann, ob man sowas auf dem Telefon hat. Also erstmal brauchen die ja, also sie verstecken sich, die haben kein Icon auf dem Startbildschirm, die werden auch nicht bei den geöffneten Apps angezeigt, aber die brauchen Berechtigung. Also die brauchen dann zum Beispiel Berechtigung, aufs Mikrofon oder auf die Kamera zuzugreifen. Und da ist eine Berechtigung ganz zentral, das sind die Accessibility Services oder Barrierefreiheitseinstellungen. Die machen möglich, dass Apps andere Apps einsehen können, um die Bildschirmeinhalte vorzulesen, zum Beispiel. Aber dann können die natürlich auch, wenn die diese Berechtigung haben, die Bildschirmeinhalte einfach abgreifen und an die Emsbay-Server schicken. Das heißt, man sollte am besten mal nachgucken, welche Apps denn diese Accessibility Services, welchen die erlaubt sind, und da alles rausschmeißen, was man nicht wirklich kennt und nutzt. Muss man nur mal darauf achten, dass die heißen dann natürlich nicht Spionage-App, sondern System Update oder irgendwas ganz Unverfängliches. Und das wäre schon mal ein guter erster Schritt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Apps diese vielen Berechtigungen sich holen können. Das ist, indem einfach, sagen wir mal, das Betriebssystem kompromittiert wird. Das nennt sich Rooten oder Jailbreak. Ob das der Fall ist beim eigenen Telefon, kann man herausfinden, indem man eine Banking-App testet. Wenn die läuft, dann ist das nicht der Fall, weil bei einem kompromittierten Betriebssystem stellt die einfach den Betrieb ein.
Okay, aber so Rooten und Jailbreaken kann man ja auch bewusst, um so Dinge zu umgehen, die einem die Betriebssystemhersteller vorschreiben. Das heißt, wenn man weiß, dass man das selber gemacht hat, ist das nicht so zuverlässig wahrscheinlich.
Das ist natürlich wahr. Also wenn man weiß, dass man es selber gemacht hat, dann sollte man eh extra vorsichtig sein, weil man damit ja Möglichkeiten aufmacht, auf sein Telefon zuzugreifen. Es gibt noch eine Möglichkeit, die Emsbay auch bewirbt. Die funktioniert über die iCloud. Das lässt sich aber auch sehr einfach überprüfen. Da geht man in die iCloud, in die Einstellungen und schaut, welche Geräte verknüpft sind, und schmeißt alles raus, was nicht eigene Geräte sind. Und dann könnte es theoretisch noch, es gibt auch eine Variante, die für den Angriff geht übers WLAN. Dagegen hilft die Einstellung Private DNS oder Private Relay, bei Apple heißt das, oder ein vertrauenswürdiger VPN. Der wichtigste Tipp zur Abwehr solcher Apps ist, einfach keine Passwörter weitergeben. Erst recht nicht in Beziehungen.
Okay, das heißt, bei Emsbay ist es so, dass die Person, die mir diese Software aufs Handy macht, die muss mein Handy entsperrt in der Hand gehabt haben.
Right.
Also es ist jetzt nicht so Fern-Trojaner, was man so von so Staatstrojaner-Sachen manchmal hört, dass da so eine komische SMS kommt, die man gar nicht sieht, und dann da muss schon jemand mein Handy in die Hand nehmen.
Genau. Es gibt eine ganz schlanke Ortungsfunktion, die kann lange nicht so viel wie das richtige Emsbay. Die funktioniert darüber, da kriegt man SMS, wenn man draufklickt, kriegt die Person angezeigt, wo man ist, aber das betrifft dann auch nur den Standort.
Okay, und wenn ich jetzt, gehen wir von aus, hoffentlich nicht, aber jemand findet oder stellt fest, da ist irgendwas Verdächtiges, dann würde man ja erstmal denken, so, okay, ich muss das sofort irgendwie löschen und so, aber das ist ja eigentlich gar nicht so praktisch, wenn ich dann vielleicht wirklich eine Anzeige machen will, oder?
Ja, es gibt eben mehrere Wege, die man da gehen kann, und deswegen war uns auch sehr wichtig, nicht nur eben Anleitungen dazu zu geben, wie man die App deinstalliert, weil es ja auf den ganzen Kontext drumherum ankommt. Und wie wir festgestellt haben und bei der Recherche auch immer wieder sehen, ist das eine Technologie, die ja auch vor allem im Kontext von Partnerschaften und im Kontext von Partnerschaftsgewalt auch eingesetzt wird. Und wenn ich in einer Partnerschaft bin, wo jemand Gewalttätiges ist, und ich fange jetzt an, einfach weil ich eine App entdeckt habe oder merke, mein Telefon wird überwacht, will das vielleicht abstellen, dann ist es womöglich gar nicht die beste Idee, weil das ja auch zu einer Eskalation der Situation führen kann und die Personen dann eben noch mehr in Gefahr bringt. Und deswegen ist eigentlich der wichtigste Hinweis, den uns auch Beraterinnen gegeben haben in dem Zusammenhang, dass man am besten eigentlich erstmal eine Beratungsstelle aufsucht für digitale Gewalt. Es gibt auf der Seite des Dachverbandes für diese Beratungsstellen, der heißt BFF, gibt es so eine Suche, da kann man schauen, wo ist die nächste Beratungsstelle, wo man hingehen kann. Und das wäre wahrscheinlich ein ganz guter erster Schritt, weil dort sitzt dann irgendjemand, mit der man gemeinsam dann auch überlegen kann, was ist jetzt eigentlich der beste Weg, um da weiterzumachen. Will ich das einfach deinstallieren? Will ich das vielleicht drauflassen, um damit dann zur Polizei gehen zu können und das dort zeigen zu können? Und im Zweifelsfall, wenn ich deinstallieren will, bin ich überhaupt in einer Situation, wo ich das gefahrenlos tun kann? Oder wenn nicht, was müsste ich dann überhaupt zuerst machen? Und ich glaube, das ist etwas, wo es ziemlich viele Dinge abzuwägen gibt, wo man am besten so eine komplette Risikoanalyse erstmal macht. Und das klappt eben am besten, wenn man das gemeinsam mit Beraterinnen in diesen Beratungsstellen macht.
Okay, ich würde sagen, wir verlinken euch mal so Hinweise zu solchen Beratungsstellen in den Shownotes, damit ihr dann nochmal nachgucken könnt, wenn ihr welche suchen solltet. Und ich würde sagen, noch ein bisschen eine Frage zu den Daten. Wie viele Daten waren das eigentlich? Also ihr habt ja da so in den Texten, die ihr dazu geschrieben habt, immer so Zitate rausgesucht und wahrscheinlich musstet ihr ja schon ziemlich viel ja Zeug durchlesen, um da so Muster zu finden. Also was lag da für ein Datenberg vor euch?
Ja, also der gesamte Datensatz, das ist ja ein Leak aus dem Kundensupport-System von M-Spy gewesen, die betreiben das auf Zendesk, und das sind sozusagen diese Zendesk, diese Tickets, einzelnen Support-Tickets aus Zendesk, die da geleakt worden sind, und dann auch noch ein bisschen mehr drumherum, auch noch ein paar Dateianhänge, die mit dabei waren, und eine Datenbank mit Nutzerinnendaten, die noch mit dabei waren, alles zusammen. Der gesamte Leak, Nachrichten aus einem Zeitraum von über 10 Jahren, waren, glaube ich, 3,6 Millionen Tickets oder sowas. Das war eine Datei von der Größe, dass man die eigentlich, oder ich die zumindest auf meinem Rechner, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich kann die zwar runterladen, aber ich bin gar nicht in der Lage, die zu öffnen richtig, weil das so große Datenmengen sind, dass mein Gerät da schon ziemlich schnell an seine Grenzen gestoßen ist. Das heißt, es war auch ziemlich schnell klar, wir müssen das überhaupt erstmal in irgendeinen Zustand bringen, dass wir mit diesen Daten arbeiten können, dass wir da drin irgendwie überhaupt suchen können. Und das war dann ein Problem, weil wir zumindest im Kernteam niemanden haben, der sowas kann, der das hätte machen können. Und ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, wir sind da auf Unterstützung angewiesen. Und die haben wir dann aber zum Glück auch bekommen von mehreren Seiten. Einerseits waren das Kolleginnen aus der Schweiz, von Republik und auch vom Schweizer Fernsehen, die auch an diesem Thema schon dran waren und die mit den Daten angefangen hatten zu arbeiten, um da drin eben nach Fällen aus der Schweiz zu suchen. Die hatten dann teilweise schon Daten aufbereitet, vorsortiert und haben uns diese sortierten Datenbanken dann zur Verfügung gestellt. Damit konnten wir dann schon ein bisschen besser arbeiten. Und noch entscheidender war dann aber, dass wir jemanden aus dem Umfeld der Redaktion dann gefunden haben, der auch eben mit solchen Datenbanken umgehen kann und dann ja die Daten in eine externe Datenbank importiert hat und überhaupt in eine Form gebracht hat, sodass wir da drin tatsächlich sinnvoll suchen konnten und dann überhaupt zu dem Zeitpunkt eigentlich ja sinnvollerweise mit der eigentlichen Recherche in den Daten auch anfangen konnten.
Okay, wenn man dann anfangen kann, wo fängt man denn dann an? Dann hat man ja immer noch, vielleicht lesbar, aber immer noch mehrere Millionen Tickets vor sich.
Wir haben dann erstmal gesagt, dass wir uns auf den Bereich konzentrieren wollen, was dazu in Deutschland passiert. Das heißt, wir haben rausgefiltert E-Mail-Adressen mit einer DE-Endung und wir haben rausgefiltert Nachrichten, in denen deutsche Wörter vorkommen. Dann haben wir da drin nach Stichworten gesucht. Das waren dann noch sowas, 22.000 Kommunikationsvorgänge hatten wir dann. Und die haben wir dann nach Stichwörtern gefiltert. Freund, Freundin, Ehefrau, Ehemann, Partner, Partnerin, ausspionieren, hacken, all sowas. und haben aber auch nochmal gezielt nach mehr Absendern gesucht, die auf so große Fische hindeuten. Behörden, Ministerien, Parteien, Unternehmen. Wir haben Polizei gesucht natürlich, wo dann die Ermittlungsanfragen auch aufgetaucht sind. Und wir haben auch einfach wild drin herumgestöbert und dann eben ganz, ganz viele Leute kontaktiert.
Gab es dabei was euch so richtig gewundert hat? Irgendwie so eine Support-Anfrage, wo ihr dachtet so, aha, weiß ich nicht, so kann man M-Spy auch nutzen oder...
Da waren viele Sachen, die uns gewundert haben. Also eigentlich kamen wir über weite Teile dieser Recherche aus dem Wundern auch nicht so richtig raus. Aber ich glaube eher über die Dreistigkeit, mit der Leute auch die Anfragen geschickt haben, wo klar war, die wollen eben illegal das einsetzen. Wie viel, also ich glaube, ich habe mich ziemlich darüber gewundert, wie offen die teilweise mit diesen Support-Mitarbeiterinnen sprechen. Das war ziemlich distanzlos, also da wurde auch sehr viel über das ganze innere Gefühlsleben gesprochen, wie man sich jetzt gerade fühlt, wie verunsichert man ist, dass man jetzt gerade betrogen wird, dass man unbedingt Gewissheit braucht. Also so ein bisschen eher so, als wären die bei so einer Selbsthilfegruppe oder in so einer Therapiesession gelandet teilweise und nicht im Kundensupport von so einer App. Das fand ich ziemlich erstaunlich. Und das andere, was mich ziemlich erstaunt hat, war, wie groß das Spektrum der Leute ist, die da angefragt haben. Es sind ja nicht alles Kundinnen und Kunden schon gewesen. Teilweise sind es auch Leute, die sich für die App interessiert haben. Aber immerhin sind ja auch Leute, die darüber nachdenken, sowas einzusetzen. Und da waren Anwälte für Strafrecht dabei. Da waren eben teilweise, genau, eine Staatsanwältin haben wir gefunden. Zahnärzte, Zahnärztin, also Leute, die, also Leute komplett aus allen Bereichen der Gesellschaft, war irgendwie mein Eindruck, so dass man eigentlich gar nicht wirklich sagen könnte, das ist jetzt irgendwie ein Problem, das irgendwo oder in irgendeinem Bereich der Gesellschaft vordringlich stattfindet, sondern ich hatte wirklich den Eindruck, das zieht sich einmal so quer durch.
Habt ihr jemanden gefunden, der wirklich seine Kinder überwachen will?
Ja, also das waren mehrere Menschen, die darüber gesprochen haben, dass sie Zugang zum Telefon des Kindes haben wollen und auch nicht allzu wenige. Das heißt, es gibt auf jeden Fall diesen Anwendungsfall, den M-Spy auch bewirbt. Es gibt aber eben auch sehr viel mehr als das.
Ja, mittlerweile habe ich auf der Webseite gesehen, bewirbt M-Spy ja auch den Anwendungsfall, dass man sich selbst optimieren kann und nochmal nachgucken kann, wo man irgendwie letzten Sommer irgendwie war und welche Fotos man da gemacht hat.
Ja, das ist natürlich auch eine absolute Killer-Application. Viele Leute vergessen, was sie letzten Sommer gemacht haben und wollen vielleicht ihre alten Fotos nochmal anschauen.
Ja, das kann ich auch sonst nicht auf meinem Handy. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt an meine Fotos von einem Jahr rankomme.
Ja, also die Kreativität, der Kreativität, da legale Anwendungsfälle sich auszudenken, sind offenbar keine Grenzen gesetzt.
Okay, so als Abschlussfrage, ist noch irgendwas an euren Fragen? Ich meine, ihr habt ja einen riesigen Datensatz vor euch gehabt, aus dem man viel gesehen habt. Ihr habt auch viel rausbekommen oder zumindest so Ansätze bekommen, wo diese Firma eigentlich sitzt. Was sind denn jetzt noch so Fragen, die für euch offen sind oder wo ihr sagt, das wüssten wir eigentlich gerne noch oder vielleicht kann man da nochmal weiter recherchieren?
Also es gibt mehrere Punkte, würde ich sagen. Wir haben ja, obwohl vieles darauf hindeutet und in die Richtung dieses Unternehmens deutet, haben wir nicht wirklich feste Beweise oder Nachweise dafür gefunden, dass es tatsächlich dieses Unternehmen in der Ukraine ist. Das fände ich interessant, in die Richtung nochmal weiter zu schauen. Und ja, ansonsten haben wir natürlich ein paar Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht erwähnen wollen, weil wir noch planen, dazu auch einige Beiträge noch nachzulegen, wenn wir uns von diesem ersten Teil der Recherche erholt haben.
Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank, Martin, vielen Dank, Chris, sowohl für die Recherche, für die Texte, als auch, dass ihr im Podcast dabei wart. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, Fragen oder Feedback zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@netzpolitik.org. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm gern auch eine gute Bewertung auf den Plattformen, auf denen ihr ihn hört, damit andere ihn besser finden können. Dieser Podcast und alles andere, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Und mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns gibt und dass wir solche Recherchen machen können. Eure Spende ist auch Solidarität für andere, die es sich gerade nicht leisten können und kein Geld übrig haben, um uns zu unterstützen. Deshalb, wenn ihr das könnt und wenn ihr das wollt, unterstützt uns bitte und gerne unter netzpolitik.org/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.